SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
18. Juni 1929. Der Geburtstag von Jürgen Habermas, Philosoph und Soziologe.
Ich finde, dass man sich überhaupt nur mit Argumenten streiten kann und versuchen kann, sich wechselseitig zu überzeugen oder voneinander zu lernen, wenn man das Ziel hat, sich über eine Sache zu einigen.
Sagt Professor Jürgen Habermas, Autor der Theorie des kommunikativen Handelns, 2001 im großen Sendesaal des WDR zur damaligen Politik-Chefredakteurin Helga Kirchner. Auftritte vor großem Publikum außerhalb des Universitätsmilieus meidet der Erneuerer der kritischen Theorie normalerweise. Denn er ist mit einer Gaumenspalte zur Welt gekommen. Daher die starke Nasalisierung seiner Aussprache. Jürgen Habermas zieht es vor, sich schriftlich zu äußern.
Herr Habermas befasst sich mit der Öffentlichkeit in einem doppelten Sinne, könnte man fast sagen.
Felix Kemper ist Habermas-Forscher an der Universität Frankfurt am Main im Arbeitsbereich Politische Theorie und Philosophie.
Zum einen hat er die Sphäre der Öffentlichkeit so intensiv erforscht wie kaum jemand anderes. Und zum anderen hat er selbst an den öffentlichen Diskursen partizipiert und tut das noch immer.
Die Debatten, in denen sich Jürgen Habermas engagiert, spiegeln die Geschichte der alten und neuen Bundesrepublik.
Studentenrevolte und Terrorismus.
Aufrüstung und Friedensbewegung.
Rechtsradikalismus und Ausländerhass.
Die Frage der Kriegseinsätze der Bundeswehr.
Europäische Einigung und Asylrecht.
Gentechnologie und Hirnforschung.
Putins Ukraine-Krieg.
Hamas versus Israel.
Er hat immer wieder versucht, die Diskurse, mit denen er sich auseinandergesetzt hat, als öffentlicher Intellektueller, auf eine Auseinandersetzung um das bessere Argument hin auszurichten. Und ich würde sagen, bei ihm verschränken sich insofern Theorie und Praxis.
Die soziologischen und philosophischen Werke von Jürgen Habermas sind in über 40 Sprachen übersetzt. Lobeshymnen auf ihn gibt es zuhauf. 2009 schreibt der US-amerikanische Philosoph Ronald Dworkin:
Jürgen Habermas ist nicht nur der berühmteste lebende Philosoph der Welt. Sein Ruhm selbst ist berühmt.
Und an jedem runden Geburtstag ziehen die deutschen Medien nach.
Der Meister der Kommunikation.
Öffentliches Gewissen der politischen Kultur.
Frankfurter Feuerkopf.
Verfechter der Moderne.
Wenn wir Habermas lesen in der Sozialwissenschaft, aber auch darüber hinaus, wenn wir Habermas lesen, dann verstehen wir zunächst einmal die Gesellschaft, in der wir alle leben, ein Stück weit besser. Und damit verstehen wir auch uns selbst als ein von eben dieser Gesellschaft geprägtes Wesen besser. Habermas nimmt den Anspruch sehr ernst, dass Philosophie ihre Zeit in Gedanken erfasst. Aber und da erweist er jetzt sich als ein konstruktiv-kritischer Geist. Er will nicht bloß beschreiben, wie die Dinge sind, sondern auch Ansatzpunkte aufzeigen, wie sie vernünftiger gestaltet werden könnten.
Habermas Themen sind zum Beispiel
der zwanglose Zwang des besseren Arguments
oder
die neue Unübersichtlichkeit
oder
die Kolonialisierung der Lebenswelt.
Auch wenn Habermas Formulierungen sich mitunter sperrig lesen, seine Wortschöpfungen zeigen, wie genau er beobachtet und bereichern die deutsche Kultur.
Das, was uns aus der Natur heraushebt, ist der einzige Sachverhalt, den wir seiner Natur nach kennen können, die Sprache.
Unterstreicht Habermas bereits in seiner Antrittsvorlesung 1965 an der Universität Frankfurt am Main.
Mit der Struktur der Sprache ist Mündigkeit für uns gesetzt.
Indem wir miteinander sprechen, begeben wir uns auf Konsenssuche, so Habermas optimistische Idee, eine Suche, die er zu seiner Sisyphus-Aufgabe erklärt. Als Professor für Philosophie und Soziologie und sich ständig einmischender, Kontroversen auslösender Intellektueller. Sein Ruf als Linker beschert ihm aber nicht nur Bewunderer, sondern auch Feinde. Bis hin zur Behauptung im deutschen Herbst 1977, er sei ein Ziehvater der terroristischen Baader-Meinhof-Gruppe. Geboren heute vor 95 Jahren am 18. Juni 1929 in Düsseldorf, bleibt Jürgen Habermas der Kriegseinsatz unter Hitler gerade so erspart. Der große Schock folgt nach der Kapitulation. Angesichts der Bilder aus den deutschen Konzentrationslagern, der Bilder von der Massenvernichtung der Juden, der Sinti und Roma und anderer.
Wenn man im Sommer 45 die Filme sah von diesen Leichenbergen, und wenn sie dann 15, 16 sind, das ist ganz egal, was sie sonst noch im Kopf haben. Und sie sehen, das war's, wo du drin gelebt hast. Alle, denke ich, meiner Generation, mussten darauf reagieren.
Erste Reaktion, 1953 geht Habermas öffentlich auf Distanz zu dem lange bewunderten Existenzphilosophen Martin Heidegger. Denn der hat mit den Nazis kollaboriert. Zweite Reaktion, er öffnet seinen Blick über die eigenen Fächer der Philosophie und Soziologie hinaus. So setzt sich Habermas als Assistent von Theodor W. Adorno am Frankfurter Institut für Sozialforschung mit ökonomischen Theorien auseinander. Mit der Psychoanalyse Sigmund Freuds, mit dem Marxismus.
Was nun meinen Marxismus angeht, kommt nochmal jeder, der meine Schriften auch nur halbwegs gelesen hat, aus welcher Phase auch immer, weiß, dass ich nie, auch nicht zu irgendeiner Minute meines Lebens, etwas entweder mit theoretischer Orthodoxie noch gar praktisch mit dem Parteikommunismus irgendwas zu tun hatte.
Habermas ist ein aufklärerischer Denker in der Nachfolge Immanuel Kants. Das lässt sich an seinem Begriff des Projekts der Moderne schön umreißen. Als Projekt der Moderne bezeichnet er geschichtlich gesehen das große, das schwierige Unterfangen, eine Gesellschaftsordnung zu formen, die allein auf Grundsätzen basiert, die wir uns mittels unserer Vernunft selbst geben. Es gibt also keine höhere Autorität in dieser Gesellschaft als die Vernunft.
So Felix Kemper von der Universität Frankfurt am Main.
Auf der anderen Seite ist Habermas zugleich ein kritischer Theoretiker Frankfurter Schlags, so könnte man sagen. Er versteht seine Forschung also als Teil des Bestehenden, als Teil der bestehenden Gesellschaft und verknüpft mit ihr ganz bewusst, so wie er sagt, ein emanzipatorisches Erkenntnisinteresse. Er will mit seiner Wissenschaft, mit seiner Forschung zu einem Wandel, zum Besseren beitragen.
Habermas wird zum Kopf der zweiten Generation der sogenannten Frankfurter Schule. Die erste, von den Nazis geknebelte Generation um Adorno und Horkheimer, hat das Institut für Sozialforschung 1924 gegründet, um der kritischen Theorie ein marxistisches Fundament zu geben und verändernd zu wirken. Ein Hauptziel von Habermas ist, den Kapitalismus zu zähmen. Er hat damit auch im Sinn, über die Mechanismen der Gesellschaft aufzuklären.
Im Kapitalismus herrscht eine Massenkultur, die sich aus ökonomischen Gründen allein am Markt, also an den Entspannungs- und Unterhaltungsbedürfnissen von Verbrauchergruppen mit niedrigem Bildungsstand orientiert und auf alle Emanzipationsbemühungen verzichtet.
Die Folge, so Habermas:
Der Kulturbetrieb wird zur Kulturindustrie, die keine Träume oder Wünsche weckt, keine Einsichten vermittelt und keine Fragen stellt. Die Ausrichtung auf den Profit bedeutet die Zerstörung der Kultur. Ihr revolutionäres Potenzial geht verloren.
Die Studentenrevolte erlebt Professor Habermas an der Frankfurter Universität hautnah. Im Mai 1968 will die Große Koalition die sogenannten Notstandsgesetze verabschieden. Mit aller Schärfe attackiert Habermas die Sozialdemokraten, die einzigen Hoffnungsträger der bundesrepublikanischen Linken, für ihren Kniefall vor der CDU-CSU. Denn es kommt zu Grundgesetzänderungen. In Krisenzeiten dürfen Bürgerrechte fortan eingeschränkt werden. Im Hessischen Rundfunk sagt er:
Die letzten 20 Jahre Entwicklung in der Bundesrepublik sind in einer Richtung gegangen, nämlich in der Richtung der Eingrenzung des Spielraums der Demokratisierung. Egal, ob Sie die Einkommensstruktur nennen oder ob Sie die Entwicklung der Massenmedien, die Entpolitisierung der Öffentlichkeit nehmen, gleich viel, ob Sie die faktische Aushöhlung der Mitbestimmungsrechte nehmen. Alles dies ist Symptom für eine Tendenz.
Die Tendenz der Restauration, der Knebelung linker Ideen. Doch Habermas kritisiert auch den Studentenführer Rudi Dutschke wegen seines militanten Vokabulars und seiner Attacken auf die angeblich unvernünftige Demokratie.
Ich bin der Meinung, er hat eine voluntaristische Ideologie hier entwickelt, die man im Jahre 1848
utopischen Sozialismus genannt hat und unter heutigen Umständen linken Faschismus nennen muss.
Für dieses Statement erhält Habermas von vielen Rechten unerwünschten Beifall. Von den revoltierenden Studenten wird er scharf angegriffen. 1971 verlässt er deshalb die Frankfurter Universität und wechselt als Co-Direktor ans Max-Planck-Institut in Starnberg. Ziel: die Erforschung der Krisenerscheinungen des hochentwickelten Kapitalismus. Habermas bleibt sich treu. Er kombiniert weiter die philosophische und soziologische Theorie mit dem kritischen Blick auf die Gesellschaft.
Manchen ist Habermas zu konservativ, anderen ist er zu progressiv. Manche halten ihn für zu realistisch, manche wiederum halten ihn für zu idealistisch. Die Einschätzungen gehen also sehr weit auseinander. Habermas hat sich dieser Auseinandersetzung mit seinen Kritikern immer gestellt und sie nie gescheut.
Eines der größten Verdienste als öffentlicher Intellektueller gebührt Jürgen Habermas im sogenannten Historikerstreit 1986-87. Mit Vehemenz attackiert er in der Presse Historiker wie Ernst Nolte, die versuchen, die deutschen Verbrechen der Nazizeit im Weltvergleich zu relativieren, also zu verharmlosen. Auch die deutsche Wiedervereinigung 1990 stellt Habermas, den engagierten Kämpfer für ein geeintes Europa, nicht zufrieden. Er hält sie für einseitig westlich dirigiert. Seither mehren sich die Katastrophenszenarien, die seinen Hoffnungen widersprechen.
Eines ist ganz klar, dass Habermas als der engagierte Demokrat und politische Mensch, der er ist, persönlich darunter leidet, dass manche seiner Ziele heute in immer weitere Ferne rücken. Ich denke da an das verständigungsorientierte Handeln in der Öffentlichkeit, an die Zähmung des Kapitalismus oder die wackelnde europäische Einheit.
Für Felix Kemper ist vor allem entscheidend, dass Jürgen Habermas' Denken anschlussfähig ist. Für die nächste Generation der kritischen Theorie, die ein ökologisches Zukunftsdenken entwickelt. Habermas' Werkzeugkasten sei keineswegs veraltet, sondern eine ständige Inspirationsquelle.
Habermas selbst war nämlich nie so naiv zu glauben, dass Frieden, ein starker Sozialstaat, eine vitale Öffentlichkeit und die liberale Demokratie als solche sich mit der Zeit sowieso irgendwie durchsetzen würden. All das sind für ihn letztlich Errungenschaften, um deren Erhalt und um deren Entwicklung gekämpft werden muss.
Weiterkämpfen gehört zur Sisyphus-Mentalität von Jürgen Habermas, aber bitte mit Argumenten. Er will kein Vorzeigephilosoph sein, auch im Alter nicht, sondern einer, der Kontroversen provoziert, auch wenn er damit aneckt. Etwa während der Corona-Krise, als er Freiheits- gegen Sicherheitsbedürfnisse abwägt oder nach dem Hamas-Anschlag auf Israel, als er die deutsche Verantwortung für die Juden unterstreicht.
Betonen wollen würde ich, dass es Habermas als Sozialphilosoph gelungen ist, auf der einen Seite eine Philosophie zu formulieren, die sich mit den realen Problemen auseinandersetzt und insofern geerdet ist, und auf der anderen Seite gleichzeitig eine Soziologie zu entwickeln, die sich nicht mit der Beschreibung vermeintlicher Tatsachen begnügt, sondern die großen Sinnfragen sich zutraut und anpackt.
Jürgen Habermas sieht sich der Rationalität verpflichtet. Über sein Verhältnis zum Glauben sagt er:
Philosophen sind ja, ich habe das oft gesagt, methodisch zum Atheismus verpflichtet. Und mir fällt das ohnehin nicht schwer.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Vormweg an den Philosophen und Soziologen Jürgen Habermas, der am 18. Juni 1929 geboren wurde. Zeitzeichen morgen über das Computerspiel Counter-Strike.